Wir haben uns heute etwas ganz Besonderes überlegt. Und zwar haben Wolfgang und ich uns überlegt, dass wir uns über Vorurteile unterhalten wollen.
Wir haben einfach gesagt, das ist eine tolle Sache, dass ihr als Teens euch das Thema Vorurteile genommen habt. Weil das ist ein Thema, was uns alle bewegt, bis ins hohe Alter hinein. Und als ich damals so alt war wie ihr, war ich voll Vorurteile.
Gut, dann machen wir es wie bei Thomas Gottschalk. Wir setzen uns einfach unsere coole Couch und unterhalten uns mal ein bisschen.
Gut.
Ja. Du hast Fragen mitgebracht.
Augenblick geht.
Doch, da schon.
Okay. Ich kann es oben am Beamer nicht sehen. Gut, also.
Eine technische Störung.
Dann ist es okay. Habe ich schon zwei Themen angesprochen. Also die Vorurteile. Wie geht's dir mit den Vorurteilen? Hast du deine Vorurteile alle unter den Füßen im Griff?
Nein, ich habe durchaus viele Vorurteile. Also klassisches Beispiel, ich bin auf der Straße, da fährt jemand an mir vorbei, typisches Klientel in einem gewissen Auto und ich habe direkt mein Vorurteil und genau.
Ja, also meine Kinder wissen schon, dass ich voll Vorurteile bin und wenn dann wieder eins rauskommt, was ich da so raushaue, dann sagen die sofort, Papa, sei ruhig.
Ja, also ich glaube, dass die neue Generation mit Vorurteilen tatsächlich besser umgehen kann als wir, aber das ist vielleicht auch wieder ein Vorurteil.
Ja. Ja, das könnte ein Vorurteil sein, dass ihr mit Vorurteilen besser umgehen könnt als wir. Könnte das sein? Also als ich damals, um das mal ganz konkret zu machen, so alt war wie ihr, war ich voller Pickel gewesen. Ich war ein richtiges Pickelschwein und schlecht in der Schule. Ich dachte nicht, dass ich jemals eine Frau kriegen werde und war also, und viele, viele andere Dinge. Also ich steckte bis an die Ohren in Vorurteilen drin. Und ich mache jetzt mal eine Behauptung, jeder von uns kommt aus Vorurteilen. Die Vorurteile, und da hüpfe ich gerne mal zum zweiten Thema. Wir haben, wenn ihr eins weiter hüpft, wir haben Vorurteile uns selbst gegenüber. Wir haben nicht nur Vorurteile anderen gegenüber, sondern uns selbst gegenüber. Und darüber sollten wir auch uns ausführlich unterhalten, weil ihr seid da nicht alleine.
Nein, auch ich selber habe Vorurteile gegenüber mir. Zum Beispiel meinen Körper. Ich denke, dass mein Körper nicht ausreichend ist. Ich denke, dass ich zu dick bin für die Menschen und habe das Gefühl, dass andere Menschen deswegen über mich sprechen. Ja. Wenn ich etwas anziehe, wo man vielleicht etwas mehr sieht. Mittlerweile denke ich, das ist nicht mehr so wichtig, aber dennoch denke ich, dass die anderen Menschen über mich sprechen deswegen.
Ja. Ja, das ist ein richtig, richtig dickes Ding. Ich habe den Eindruck, alle Menschen reden über mich. Alle Leute gucken mich krumm an. Und das ist eine richtig fette Not.
Ja.
Ja.
Das ist richtig, ja.
Also ich bin gespannt, ich bin ja nicht dabei, wenn ihr in euren Teen-Sitzungen zusammen seid, inwieweit ihr darüber reden könnt, inwieweit ihr da offen werden könnt und gucken könnt, wo da Hilfe herkommt.
Ich glaube, dass wirklich Vorurteile, also bei mir ist es immer die Angst, dass andere Menschen über mich sprechen und ich nicht dabei sein kann, um es zu kontrollieren. Das ist, glaube ich, eine Art von Kontrollzwang, ich weiß es nicht. Aber wenn ich da sitze und mir dann Sachen zugespielt werden, zum Beispiel von anderen, wo ganz klare Dinge halt benannt werden und ich sage, okay, gut, das ist vielleicht in einer gewissen Art und Weise wahr, mir aber dann gesagt wird, dass es von was anderes kommt, also dass mir etwas Negatives unterstellt wird zum Beispiel und ich dann aber ganz genau weiß, nein, ich hatte gerade zum Beispiel da gar nicht Zeit für, weil irgendwas anderes in meinem Leben gerade passiert und diese Person einfach davon ausgeht, dass ich schaden möchte, und es mir eigentlich egal ist. Wie bei Clementine und Finn zum Beispiel. Clementine ist davon ausgegangen, dass Finn ihr schaden möchte und sie gar nicht mehr gern hat. Aber Finn war in dem Moment einfach beschäftigt, weil er in Not bei jemand anderem war. Und das finde ich halt schade, dass wir es nicht schaffen, einen kleinen Knopf bei uns zu drücken, während wir in dem Gedanken sind und zu merken, ach Moment, ich tue dem anderen eigentlich gerade was Böses. Und wie ist es eigentlich wirklich mit Finn zum Beispiel? Was ist mit Finn? Braucht er vielleicht Hilfe? Ist er vielleicht total aufgeregt darüber und braucht er Unterstützung? Und ich glaube, da sollten wir hinkommen.
Ich will es mal ganz konkret machen. Jeder Gottesdienst ist eine wunderbare Brutstätte für Vorurteile. Jeder Gottesdienst. Manche von uns sind von Gott gesegnet, dass sie kaum Vorurteile entwickeln. Ich gehöre da nicht dazu. Und in diesem Gottesdienst schlagen wir uns rum mit unseren Vorurteilen. Der Gesang war nicht ordentlich gewesen, die Lautstärke war nicht ordentlich gewesen, die Kleidung war nicht ordentlich, die gottesdienstliche Form war nicht ordentlich. Ich weiß nicht, wie viele Vorurteile. Damit werden wir eine Woche lang Zeit haben, uns zu beschäftigen und die zu bewältigen oder sie nicht zu bewältigen. Und dann kommen die hinein in die Kiste aller Vorurteile und bei Gelegenheit ziehen wir es dann wieder raus.
Ein interessantes Beispiel gerade war, bevor alle da waren, bin ich hier noch mit Flipflops rumgelaufen. Mhm. Für die, die es nicht wissen, ich wohne genau hier drunter und habe dadurch den kürzesten Weg, würde ich mal behaupten. Und deswegen ist es für mich sehr heimlich, einfach mit Flipflops hier hochzugehen, weil das einfach sehr praktisch ist. Und ich ziehe im Alltag auch sehr gerne im Sommer Flipflops an. Ich glaube, wenn ich allerdings jetzt hier mit Flipflops gesessen hätte, hätte es auch wieder bei einigen einen Vorteil ausgelöst.
Auf alle Fälle.
Deswegen habe ich mir andere Schuhe angezogen.
Das mit den Vorurteilen ist ja eigentlich eine wunderbare Sache, ironisch ausgedrückt. Man hat eine Kiste mit gepflegten Vorurteilen und kann jede Situation sofort klären. Man sieht immer, das mit den Emojis habt ihr ja versucht, Vorurteile, war ja nicht so ganz spontan rausgekommen, was das jeweils sein soll. Aber die Vorurteile, die wir in unserer Kiste jeder mit sich rumtragen, die können wir blitzschnell ziehen. Und dann sind sie in der richtigen Situation angewendet, unsere Situationslöser. Nochmal zurück zu Vorurteilen. In der Realität ist es so, dass wir in unserer Gesellschaft, in unseren Familien, als Individuen, in dieser Welt, wo auch immer wir hingucken, ständig auf die Barrieren und auf die Minenfelder von Vorurteilen stoßen und die machen uns enorm viel Mühe. Ich würde mal gern einen Sprung machen zu Jesus. Könnt ihr mal die dritte Zeile einblenden? Als Jesus vor 2000 Jahren, das finde ich ja genial von Gott, und Gott hat keine Vorurteile gegenüber uns, sondern Gott weiß, dass wir dringend Hilfe brauchen und schickt uns Jesus. Jesus stößt in den 3 Jahren, in denen er unterwegs ist, ständig auf Vorurteile. Die Vorurteile gewinnen solche Dimensionen, dass schon ganz früh Mordpläne gegen ihn gemacht werden. Ich weiß nicht, inwieweit ihr als Teens in der Teengruppe da auch drüber sprecht und da sagt, komm, lass uns mal zu Jesus gehen. Wenn jemand mit Vorurteilen in dieser Welt begegnet ist, den Vorurteilen begegnet ist und zum Schluss zum Opfer fiel, dann war das Jesus. Ich weiß jetzt nicht, im Vorfeld, als ihr dieses Thema Vorurteile hattet, wie weit ihr da gegangen seid.
Wir sind nicht tief gegangen, weil wir uns aktuell auch eher mit der Gottesdienstvorbereitung beschäftigt haben. Mhm. Aber zum Thema Jesus Vorurteile, ich würde auch behaupten, dass ich Jesus gegenüber Vorurteile habe. Also nicht nur Jesus selber, sondern ich habe gegenüber ihm auch Vorurteile. Ich bin zum Beispiel der festen Annahme gewesen, wenn ich mich für Jesus entscheide, dass mein Leben wie ein Regenbogen ist und ich nur noch Honig trinken darf, beziehungsweise essen darf, und dass mein ganzes Leben locker flockig ist, ehrlich gesagt.
War es so?
Nee, ich habe da irgendwie was unterschrieben, dass der plötzlich an Orte hingeguckt habe, wo ich überhaupt gar nicht hingucken möchte. Also fand ich am Anfang erstmal nicht so toll. Im Nachgang denke ich, dass Jesus mir ganz gewiss Dinge aufzeigt, die nicht gut funktionieren und wo ich besser sein kann. Und dass es mit Jesus zu laufen und zu gehen und auch zu leben deutlich angenehmer ist, auch wenn es manchmal unangenehm wird in gewissen Situationen.
Also bei mir war es so gewesen, ich war etwa 14, 15, als ich mich für Jesus entschied. Das war keine spontane Entscheidung damals. Das habe ich monatelang vor mir hergeschoben. Ich wusste, dass eine Entscheidung für Jesus dran war, weil ich hatte da angefangen, in der Bibel zu lesen. Das war einfach zu stark gewesen. Ich bin ein Mensch, der übers Lesen kommt. Ne? Mhm. Es war einfach zu stark, was mir da begegnet ist. Die Person Jesu in der Bibel war so überzeugend, dass ich wusste, ich sollte Ja sagen.
Schon ein beeindruckender Kerl, der Jesus. Ja,
ja, aber ich habe es monatelang vor mir hergeschoben. Und weißt du,
warum? Warum denn?
Ganz konkret hatte ich Schiss. Wenn ich mich für Jesus entscheide, schickt er mich als Missionar nach Papua-Neuguinea.
Oh je.
Ja, das war meine Vorstellung damals, dass er mich nach Papua-Neuguinea, und da wollte ich nicht hin.
Und was ist dann passiert, als du dich für ihn entschieden hast?
Hat er mich nach Köln geschickt.
Guck
das,
mal an.
Das war fast genauso schlimm. Ja, ehrlich, ich wollte nicht hierher. Ich wollte nicht hierher, ich wollte unbedingt in Süddeutschland bleiben. Aber das war viele Jahre später, da hatte ich schon viele Erfahrungen mit Jesus gemacht. Aber ich bin mit Zittern und Zagen nach Köln gegangen.
Ja. Und in der Retrospektive war die Entscheidung, dann nach Köln zu gehen, eine positive?
Das war ein super genialer Schachzug Gottes mit mir. In Köln sind mir so viele Dinge begegnet, habe ich so viele Lebensgeschenke bekommen. Also ich sage bis heute, Gott, also das hätte besser nicht sein können, beruflich, familiär und in vielerlei anderer Beziehung.
Und das zeigt, glaube ich, genau das, was Vorurteile sind. Ich glaube, Vorurteile sind Ängste. Ängste, nicht zu wissen, wo die Reise hingeht, in deinem Fall zum Beispiel. Und naja, Ängste auch, Macht abzugeben. Also seinen Hut an Jesus abzugeben und zu sagen, leite du mein Leben. Und das hast du getan, und Jesus hat dich da nicht im Stich gelassen.
Auf alle Fälle nicht. Es gibt ja dieses tolle Wort in der Bibel, wo Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und jeder, der aufmacht, zu dem werde ich hineingehen. Jetzt stell dir mal vor, du bist heute Abend zu Hause, niemand da, außer dir, es klopft an der Tür. Was macht ihr dann? Fragt ihr durch die verschlossene Tür, wer steht denn hier? Macht ihr die Tür spaltweise auf und guckt mal? Oder seid ihr die ganz fröhlichen Typen, die sofort die Tür aufreißen, herein oder so? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist ein super, super Satz. Es gibt viele super gute Sätze in der Bibel. Aber das drückt das so aus. Mache ich die Tür auf, wenn Jesus anklopft? Oder frage ich durch die verschlossene Tür, was willst denn Jesus? Ich möchte reinkommen. Und dann, wenn du möchtest, will ich mit dir dein Leben ein Stück weit in Ordnung bringen, sage ich mal. Ach nee, weißt du, habe ich jetzt gerade keine Zeit. Ich habe morgen oder diese Woche einige Klausuren. Komm doch nächsten Monat vielleicht. Oder nach den Sommerferien habe ich ein bisschen mehr Zeit.
Am 30. August hätte ich Zeit.
Am 30. August, ja. So ist das, ne? Können wir mal auf die nächste Folie noch umschalten?
Genau, du hast uns noch was anderes Schönes mitgebracht.
Ja. Das ist ein Satz, den der Apostel Paulus mal an die Christen in Rom geschrieben hat. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst eure Art und Weise zu denken von Gott erneuern. Der Witz ist, zu dem Zeitpunkt, nach meiner Kenntnis, war Paulus noch gar nicht in Rom gewesen. Wieso konnte er denn sowas schreiben? Lasst euch verändern in eurem Denken. Er kann's einfach. Er kannte schon viele, viele Gemeinden. Und er wusste, das ist eine Großbaustelle in allen Gemeinden. Bis heute. Das gilt genauso für die Gemeinde in der Salzstraße, das gilt für die FEG, das gilt für Liebfrauen, für die Friedenskirche. In jede Kirche, in die du gehst, wirst du merken, dass wir uns schwer tun, als Christen uns erneuern zu lassen in unserem Denken.
Naja, weil wir Macht abgeben müssen.
Ich komme weniger von der Macht her, aber das ist gut, dass du das so sagst. Wir sind ja unterschiedlich aufgesetzt als Menschen. Für den einen ist es Macht abgeben. Für den anderen ist es Angst, für den dritten ist es Faulheit, für den vierten ist es, das machen die anderen doch auch nicht, warum soll ich's machen?
Ja, man muss aus der Komfortzone heraus.
Ja, du kommst aus der Komfortzone heraus, wenn du das tust. Lasst euch verändern von Gott. Und was ich da auch gut finde, Paulus sagt, die Maßstäbe dieser Welt. Die Maßstäbe dieser Welt sind super stark. In Rom war das Zentrum der damaligen Machtwelt. Dort wurde definiert, was gut und was schlecht ist, was top ist und was flop ist. Und den Christen in Rom schreibt er, richtet euch nicht nach diesen Maßstäben, die genau jetzt um euch herum sind. Und diese Maßstäbe sind um jeden von uns herum. Ob du 74 bist, wie ich, oder ob du 15 bist, wie einige von euch vielleicht. Die Maßstäbe dieser Welt sind in deiner Schule genauso zu finden, als wenn ich mich unter Rentnern bewege. Überall stoßen wir auf die Maßstäbe dieser Welt. Und im Licht von Gott schmelzen diese Maßstäbe wie,
Butter in der Sonne.
Wie Butter in der Sonne. Und dann stinkt's nur noch. Das gute Bild, wenn Butter ranzig wird, stinkt erbärmlich, ne? Wenn die Maßstäbe dieser Welt stinken.
Das ist doch ein gutes Sinnbild, ja.
Genau. Haben wir jetzt gerade gemeinsam definiert, dieses Bild. Ja, sehr gut.
Sehr gut.
Und, das war damals dieser Kampf. Nach welchen Maßstäben will ich mich ausrichten? Gottes Maßstäbe oder meine? Lass mir es mal gut sein.
Was hältst du davon, wenn wir einfach dafür beten?
Das halte ich sehr viel davon. Fängst du an?
Sehr gerne.
Und dann beende ich.
Sehr gerne. Vater, ja, du siehst unsere Maßstäbe, unsere eigenen Maßstäbe und deine Maßstäbe, die vielleicht nicht miteinander übereinstimmen. Ja, du siehst das, was ich möchte, und ich sehe vielleicht das, was du möchtest. Ich möchte dich bitten, lass uns erkennen deinen Weg. Ja, lass uns ihn erkennen und lass uns ihn spüren. Lass uns sehen, dass dein Weg der richtige für uns ist. Und dass wir die Vorurteile, die wir gegenüber dir, gegenüber uns und gegenüber unseren Mitmenschen haben, ja, dass sie verblassen und dass wir den kleinen Knopf einbauen können, der uns hilft, das Positive im Menschen in dir und in mir zu sehen.
Vater im Himmel, Und danke für dieses geniale Thema, Vorurteile. Danke, dass du dich diesem Thema immer gestellt hast. Danke, dass du jede Menge Wege gefunden hast, um deine Leute durch die Jahrtausende hindurch aus ihren Vorurteilen herauszuführen, herauszuerlösen. Herr, dein Reich hat angefangen mit Menschen, die sich von den Vorurteilen lösen. Dein Reich existiert heute, weil Menschen sich von ihren Vorurteilen lösen und sich dir zuwenden. Und dein Reich wird in Ewigkeit existieren, wenn die Macht der Vorurteile endgültig beseitigt sein wird. Wir beten dich an und wir freuen uns drauf, von dir einfach weitergeführt zu werden. Amen.
Amen. Vielen Dank.
Danke ebenfalls.